Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alle 8 Halbfinalisten stehen fest, sowohl die 4 Halbfinalisten im Doppel als auch die 4 Halbfinalisten im Einzel. Und Alexander Zverev gehört dazu, Kevin Krawitz und Andreas Mies gehören nicht dazu. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Daily Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Und ein gern gesehener Gast dieser Sendung sitzt neben mir, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas, das ist eine Überraschung, dass ich hier bin.
Ja, ausnahmsweise mal wieder bist du dabei. Warst schon länger nicht mehr dabei. Wir haben heute die letzten Halbfinalisten ermittelt bekommen. Wir haben Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas, die das Turnier ins Halbfinale begleiten in ihrer Gruppe. Und wir haben auf der Doppelseite auch noch 2 Halbfinalisten. Aber wir fangen natürlich mit dem Einzel an. Und da müssen wir über Alexander Zverevs Match sprechen, heute Abend gegen Daniil Medvedev. Die beiden haben sich schon diverse Male gegenübergestanden. Alexander Zverev hatte bislang eine sehr gute Bilanz, hatte ein Spiel verloren gegen Daniil Medvedev. Das war das letzte Spiel, was sie gegeneinander gehabt haben. Zwei haben sie, warte.
Nee, das letzte hat er gegen verloren.
Das letzte hat er gegen verloren, genau. Und ansonsten hatte er eine gute Bilanz, aber Zverev hatte einen schwachen Auftritt in seinem zweiten Match gegen Stefanos Tsitsipas. Daniil Medvedev hatte die ersten beiden Matches verloren, unter anderem mit einem absoluten Choke gegen Rafael Nadal. Heute entwickelte sich das Spiel so, wie eigentlich alles erwartet haben. Es war ein surflastiges Duell. Alexander Zverev hat gegen Daniil Medvedev mit 6:4 und 7:6 gewonnen. Und Philipp, ja, er hat 3 Doppelfehler gespielt, aber 81% erster Aufschläge. 88% von den ersten Aufschlägen hat er den Punkt gewonnen. Er hat insgesamt 8 Asse gespielt und er hat insgesamt eine hervorragende Leistung gebracht, vor allen Dingen mit dem Aufschlag. Und das war heute ja der Faktor, dass er ins Halbfinale eingezogen ist, dass er dieses Match gewonnen hat.
Ja, ein bisschen komisches Match, weil es 1 an die 90er gepasst hätte mit der Aufschlagslastigkeit, die wir hatten. Und wer es nicht gesehen hat, erstes Spiel, Aufschlag von Medvedev, Break geht an Zverev, danach gibt es keinen Break mehr im ganzen Match und dann wackelt Medvedev eigentlich nur nochmal im Tiebreak hinten raus, hatte eine ganz kleine Schwächephase im zweiten Satz, hat das dann aber mit Assen kompensiert, ansonsten im Tiebreak ein bisschen sich verloren in seinen Challenges, die er hatte und nicht hatte, aber ansonsten beide extrem stark aufgeschlagen und Zverev noch besser aufgeschlagen oder sagen wir so, Medvedev konnte noch weniger mit seinen Aufschlägen anfangen als andersrum und von daher, es war wirklich, es hätte auch Krajicek gegen Ivanisevic oder so sein können.
Oder Greg Rusetsky, den wir heute auch noch gesehen haben, der hätte es auch sein können. Ja, es war ein aufschlaglastiges Duell, aber Alexander Zverev, der das ganze Jahr über, ich meine, das ist die Story seines Jahres gewesen mit dem Aufschlag, der häufig Probleme hatte mit dem Aufschlag, der hat in diesem Jahr, beziehungsweise hier bei den ATP-Finals, so ein bisschen wieder zu seinem Aufschlag zurückgefunden. Er hat eine hervorragende Aufschlagsleistung gegen Rafael Nadal gebracht, dann gegen Stefanos Tsitsipas war es nicht so gut, aber jetzt heute wieder war es gut. Aber es gab so 1-2 Phasen im zweiten Satz. Da ist er ein bisschen ins Zittern, da ist gekommen, da ist er ein bisschen unruhig geworden. Jedenfalls sah es von unserer Position so aus, dass er zwischendurch mal so ein bisschen durchpusten musste, wo er öfter den zweiten Aufschlag gebraucht hat. Aber da hat er sich rausgekämpft und auch diese 3 Doppelfehler haben am Ende nichts gemacht. Und ich habe es zu dir schon während des Matches gesagt, wenn man ihm zugestehen würde, du hast immer 73% erste Aufschläge drin, 81% Entschuldigung, erste Aufschläge drin, hast dafür aber 3 Doppelfehler da dran, da würde er sagen, wo muss ich unterschreiben?
Ja, das nimmt jeder Spieler, jede Spielerin auf der Tour. Und die von dir beschriebenen Szenen waren Mitte des zweiten Satzes, würde ich sagen. Und da war auch, glaube ich, eine Situation, wo er 15:30 zurückgefallen ist, dann eine ein bisschen wackelige Rallye drin hatte in meiner Erinnerung, die dann aber gewonnen hat, glaube ich auch aufgrund eines Fehlers von Medvedev und danach dann wirklich eigentlich gar nicht mehr in Gefahr geraten ist beim Aufschlag. Und eben, so gut beide auch aufgeschlagen haben, muss man eben auch sagen, beide konnten nicht so richtig viel dann mit dem Aufschlag des anderen anfangen. Wir hatten darüber gesprochen gestern, Djokovic, der nicht in der Lage war, Federer Serve zu lesen. Heute hatte ich das Gefühl, beide waren auch nicht unbedingt in der Lage zu lesen, was der Gegner hier gemacht hat. Von daher, es hätte ein Match sein können, was fast unter einer Stunde zu Ende gegangen wäre. Und das, obwohl es relativ kompetitiv war, sieht man selten heutzutage. Zeigt aber wahrscheinlich auch schon, wie schnell der Belag hier ist.
78 Minuten hat das Spiel am Ende gedauert. Und wie gesagt, Alexander Zverev hat dieses Match mit 6-4 und 7-6 gewonnen und steht damit im Halbfinale. Lass uns noch ein paar Worte über Daniil Medvedev verlieren, weil der geht jetzt aus dieser Gruppe raus ohne einen einzigen Sieg. Das sieht ein bisschen blöd aus und er hat jetzt die letzten 4 Spiele dann auch verloren, weil er das Spiel ja vorher dann auch noch verloren hatte, als er dann seinen letzten Einsatz hatte. Er geht jetzt raus und jeder denkt, ja, das war jetzt ein schlechtes Turnier von ihm, aber gegen Rafael Nadal brauchte er nur noch einen Punkt und hat einen riesen Choke hingelegt. Und insgesamt sollte dieses Turnier sein Jahr ja nicht trüben. Das hat Alexander Zverev zum Beispiel im On-Court-Interview gesagt. Er war im Sommer wahrscheinlich der beste Spieler der Welt.
Ja, ist einfach komisch für ihn gelaufen. Er ging als Favorit ins erste Match gegen Tsitsipas, weil er den 5-mal besiegt hat in 5 Matches. Da hat Tsitsipas einfach eine enorme Leistung auch beim Aufschlag gebracht, wo wir schon von Aufschlägen reden. Dann das zweite hätte er gewinnen müssen. Da braucht man gar nicht groß drum reden. Gegen Rafael Nadal und auch das heute hätte er gewinnen können. Sagen wir, hätte den Aufschlag im ersten Satz gehalten, gleich zum Auftakt. Und dann denke ich, wären die Chancen ganz gut gewesen, dass er auch in den Tiebreak im ersten Satz gekommen wäre. Und was weiß ich, wenn wir irgendwo jetzt vielleicht noch gerade mitten im dritten Satz drin, während wir hier aufnehmen. Also ein Match. Wie war die Punktverteilung am Ende? Wahrscheinlich sowas wie 53-47 würde ich mal tippen für Zverev.
63-60.
Das klappt nicht ganz. 51-49. Totale. Nein.
63-60.
Ja, aber ich meine die Prozentanzahl.
Ach so, 51-49.
Genau, und genauso hat es sich angefühlt. Also man hätte sagen können, ein Match, er hatte, glaube ich, gegen Tsitsipas am Ende 4 Punkte weniger gemacht, also auch eine Verteilung ungefähr 51-49 gegen Nadal, war es auch ganz, ganz knapp. Da hat er 2-3 Punkte weniger gemacht und hier gegen Zverev auch. Also vielleicht hat er übers Turnier 10 Punkte weniger als die Gegner gemacht und 3 Matches verloren. Und da kann man einfach nur sagen, das ist ein bisschen Pech mit drin. Natürlich Unvermögen in der entscheidenden Situation, aber er kann ja auch mal Glück haben. Und Zverev schlägt irgendwo einen Doppelfehler oder Nadal macht beim Matchball irgendeinen kruden Fehler. Also ein bisschen doof für ihn gelaufen. Ich glaube, es muss nicht zu sehr an ihm nagen, aber es wird ihn schon ein bisschen wurmen. Nur kriegt er jetzt natürlich in der nächsten Woche auch nochmal eine Chance beim Davis Cup mit einer sehr starken Mannschaft, vielleicht alles wieder gut zu machen.
Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, auch gegen Rafael Nadal hat er genau 3 Punkte weniger gemacht als Rafael Nadal, hat dieses Match verloren, also 6 Punkte im Moment weniger als der Gegner. Und jetzt gucke ich das dritte Spiel auch nochmal nach, gegen Stefanos Tsitsipas hat er 4 Punkte weniger gemacht, 10 Punkte weniger gemacht als seine 3 Gegner und hat 3 Spiele verloren. Du hast es gesagt, es ist wirklich so, dass es sehr, sehr knapp war in diesen 3 Spielen gegen Daniil Medvedev und er hat am Ende hier, ist er mit 0 Siegen, 3 Niederlagen rausgegangen und Alexander Zverev dagegen steht im Halbfinale. Er steht im Halbfinale wie 2018 und wenn wir es richtig gelesen haben, ist er der erste Spieler außerhalb der Big Three neben Stan Wawrinka, der in aufeinanderfolgenden Jahren das Halbfinale erreicht hat bei den ATP Finals. Ist auch eine Leistung.
Ist eine Leistung. Kontext natürlich damals, dass Wawrinka gegen die in sich absoluter Spitzenform befindlichen Top 3 bzw. Top 4 antreten musste. Aber das tut natürlich Zverevs Leistung hier überhaupt nicht in ein schlechtes Licht stellen, weil er ja eben nicht nur hier gegen die Top 3 gespielt hat, sondern auch noch Gegner vom Kaliber eines Medvedev gehabt hat, über den wir vor 2 Monaten noch ihn eben wirklich als besten Spieler der Welt bezeichnen konnten. Also das ist eine enorme Leistung von Zverev. Er hat ja auch gesagt, dass das hier ein Lieblingsturnier ist oder sein Lieblingsort, Lieblingshalle. Und wenn man sich anschaut, dann passt der Boden halt schon ziemlich perfekt zu seinem Spiel.
Alexander Zverev steht im Halbfinale und wir hören mal in die Pressekonferenz rein, hier bei diesem nach diesem Spiel.
Wir haben gerade auch nochmal auf Englisch gesagt, wie speziell der Event ist. Was macht das für Sie aus? Ist es der Court? Ist es die Atmosphäre? Ist es die Erinnerung ans letzte Jahr? Oder ist es ein Mix von allen?
Ich denke, das Stadion, um ehrlich zu sein, diese O2 Arena ist besonders. Das ist ja kein Tennisstadion. Hier werden so viele Events gemacht. Hier wird so viel passiert. Das ist eins der berühmtesten Stadien, die wir auf der Welt haben. Für Konzerte, für Sportevents, für alles Mögliche. Deswegen, ich bin hier zum ersten Mal 2015 gekommen für den Newcomer of the Year Preis und seitdem habe ich immer mir erhofft, dass ich hier spielen werde und jede einzelne Chance, die ich hier bekomme, möchte ich so gut wie möglich genießen.
Ja, zufriedener Alexander Zverev. Es gab noch ein anderes Spiel heute Nachmittag und das hat es wirklich in sich. Und das ist ein Spiel, was uns wirklich begeistert zurückgelassen hat. Das Spiel zwischen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas, was Nadal am Ende mit 6-7, 6-4 und 7-5 gewonnen hat. Knapp 3 Stunden hat es gedauert. Es hat die Leute zwischendurch von den Sitzen gerissen. Es war ein hochinteressantes Match. 2 Fragen stellen sich mir. Erstens, wie hat Nadal sich nochmal so motivieren können, um dieses Spiel zu gewinnen? Zweite Frage, warum hat Stefanos Tsitsipas hier unbedingt das Match gewinnen wollen? Weil er hinterher in der Pressekonferenz gesagt hat, nö, ich habe mich gar nicht so angestrengt, aber er hat jetzt knapp 3 Stunden auf dem Feld verbracht und wird jetzt morgen Nachmittag gegen Roger Federer antreten müssen.
Und ich glaube, es wird ihm nicht zum Vorteil sein. Ich würde nach der Geschichte jetzt Federer doch auch schon irgendwie als 65% oder 70%igen Favoriten sehen, hätte ich vor dem heutigen Nachmittag nicht unbedingt getan. Also, warum hat er es getan? Wahrscheinlich, weil ihn genau diese Einstellung irgendwann mal nach oben geführt hat, dass er jedes Match gewinnen will. Und selbiges lässt sich natürlich für Nadal sagen. Der will auch jedes Match gewinnen. Der sieht wahrscheinlich alles, was er im Leben macht, als eine Gewohnheit. Und seine Gewohnheit ist eben, für alles zu kämpfen und alles gewinnen zu wollen, egal ob das jetzt einen direkten Effekt hat. Er wird einfach dran glauben, dass alles aufeinander aufbaut und dass er deswegen am Ende erfolgreich sein wird, egal ob an einem Tag erfolgreich ist. Und so würde ich das bei ihm interpretieren und trotzdem Tsitsipas schauen, ob es eine kluge Entscheidung war. Natürlich kann man jetzt argumentieren, er ist wirklich im Flow drin geblieben und er wird das dann morgen nutzen können gegen Federer, aber es wird sicherlich auch ein bisschen an ihm knabbern, wie er es versucht hat und dann trotzdem gescheitert ist.
Nadal hat gut gespielt heute. Ich fand es wirklich hervorragend, wie er gespielt hat, wie er sich reingekämpft hat. Und Rafael Nadal hat sich ähnlich wie Roger Federer auch in dieses Turnier reingebissen. Roger Federer und Rafael Nadal hatten beide einen enttäuschenden ersten Auftritt. Und danach haben sie wirklich 2 gute Matches gespielt. Nadal hat das Problem, dass ihm seine 2 guten Matches überhaupt nicht helfen, außer den 400 Punkten, die er gemacht hat. Die muss man dann auch erstmal bekommen. Aber Roger Federer steht im Halbfinale, Rafael Nadal nicht. Der erste Satz ging mit 7-4 an Stefanos Tsitsipas im Tiebreak. Da habe ich schon gedacht, ja, jetzt lässt Rafael Nadal es laufen. Aber wie du gesagt hast, das scheint alles gegen sein Naturell zu gehen, sich in irgendeiner Weise in eine Niederlage einzufügen. Und er hat den zweiten Satz mit 6-4 gewonnen und hat den auch wirklich abgefeiert. Und das war ein gutes Spiel. Rafael Nadal hat es geschafft, in den Rallyes mit Stefanos Tsitsipas Wucht und Power so ein bisschen zu absorbieren und dann wirklich auch seine eigenen Akzente zu setzen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass dieser Boden vielleicht seinen Topspin nicht ganz so annimmt wie andere Böden, wie zum Beispiel dann auch natürlich der Sand. Aber er hat sich absolut wieder reingekämpft und im dritten Satz bei 5-5. Beide hielten ihre Aufschläge, auch wenn Nadal zwischendurch dann wieder viele Breakbälle hatte. Konnte Nadal bei 5-5 im dritten Satz das Break machen und zum 7-5 ausservieren. Vorher hatte Stefanos Tsitsipas knapp 2 Sätze keinen einzigen Breakball zugelassen. Er hatte dann Breakbälle zulassen müssen und Rafael Nadal hat es geschafft, keinen einzigen Breakball in diesem Spiel zuzulassen. Es war für ihn wahrscheinlich eine perfekte Aufschlagsleistung.
Die war extrem gut und dazu gehörte natürlich auch, dass er klug das Netz angegriffen hat. Wenn er nicht das Netz angegriffen hat, dann ist er hingegangen und hat eben die Punkte sehr schnell gemacht. Er hat die kurzen Bälle wirklich genutzt, hat akkurat angegriffen, hat sich in zu lange Rallyes verwickeln lassen müssen, obwohl es natürlich eine Stärke von ihm ist. Trotzdem für diesen Boden ist das nicht ideal. Und er hat da heute eine ähnliche Fähigkeit gezeigt wie Tsitsipas. Wir hatten, als wir es geschaut haben, darüber geredet, Tsitsipas ist jemand, der in der Lage ist, sehr, sehr viele Ballwechsel zu beenden, ohne da große Aufhebens drum zu machen. Und das ist natürlich etwas, was ihm in seiner Karriere sehr gut tun wird. Und hier an Nadal hat man gesehen, wo das hinführen kann, wenn man das über einen langen Zeitraum schafft in der Karriere, eben diese Ballwechsel zu beenden, wo er eben nicht 3-4 Bälle braucht, wenn er ins Halbfeld geht, sondern er weiß, beide wissen, wann müssen sie das Netz angreifen, wann müssen sie eine Vorhand hinten in die Ecke setzen, wann müssen sie einen anderen Angriffsschlag setzen, und das hat mich bei beiden heute beeindruckt.
Es war tatsächlich sehr beeindruckend, wie beide heute gespielt haben. Die Zuschauer wurden mit einem wirklich tollen Spiel entlohnt. Stefanos Tsitsipas hat das Match verloren, ist aber dadurch, dass Alexander Zverev gewonnen hat, hier dann der Gruppenerste gewesen. Hätte Medvedev gewonnen, wäre Rafael Nadal Erster gewesen. Da schlägt das Head-to-Head dann alles andere. Und hier haben wir jetzt die Konstellation, dass Alexander Zverev Tabellenplatz 2 in dieser Gruppe einnimmt, Stefanos Tsitsipas Nummer 1. Und wir haben morgen Nachmittag dann das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Roger Federer und morgen Abend Dominic Thiem gegen Alexander Zverev. Du hast eben schon so ein bisschen drauf vorgeschaut. Stefanos Tsitsipas gegen Roger Federer. Auch für mich ist Federer im Moment leichter Favorit. Wir haben vor 2 Tagen darüber gesprochen, dass Tsitsipas eine Spritze brauchte in den Fuß bzw. ins Bein, weil er Schmerzen hatte. Da hat er gehumpelt. Hat er danach gesagt, nein, es ist alles in Ordnung. Wir wissen im Moment nicht, wie es um seinen Gesundheitszustand bestellt ist. Eigentlich sollte jetzt erstmal nichts sein. Und dann haben wir morgen Abend das Match zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. Das Head-to-Head steht für Dominic Thiem 5-2. Allerdings gab es 5 Matches schon auf Sand. Da hat Alexander Zverev nur eins gewonnen. Zwei gab es dann auf Hartplatz. Da haben sich die beiden das geteilt. 1-1 steht es dort im Head-to-Head. Ich kann im Moment noch nicht sagen, wer für mich Favorit ist. Für dich?
Na, wenn man es Head-to-Head auseinander nimmt, sieht man ja auch, es gab drei Matches ganz am Anfang auf Sand.
Die 2016 hatte, innerhalb von 5 Wochen. Mhm.
Die hat alle Teams gewonnen und seitdem steht es 2-2. Und so würde ich sie auch sehen. Relativ 50-50-Geschichte. Wenn Zverev so durchserviert wie heute, dann klar, holte das Match wahrscheinlich schon, nur das schaffen selbst die allerbesten Aufschläger natürlich selten, über 80% erste Aufschläge reinzubekommen. Sagen wir, hat am Ende 65 drin und Team ähnlich ist, dann halte ich das hier für eine sehr offene Geschichte. Und Team hat mir mit dem Return hier sehr gut gefallen in dieser Woche. Und wenn Zverev eben nicht genug Erste reinbekommt oder nicht so viele Erste wie heute, sagen wir es lieber so, dann wird Team in die Rallyes reinkommen und ja, dann traue ich Team hier auch schon den Sieg zu. Aber das würde ich im Moment bei 50-50 setzen, das Match.
Ich auch. Ich würde es im Moment auch bei 50-50 setzen. Ich habe keine Ahnung, wer das Spiel morgen gewinnen wird. Und das ist ja keine so schlechte Voraussetzung für solch ein Turnier beziehungsweise für solch ein Halbfinale. Die Halbfinals also im Einzel stehen fest. Die Halbfinals im Doppel stehen auch fest. Dort haben wir nämlich morgen die zwei Doppel auf der einen Seite. Kleiner Augenblick. Auf der einen Seite Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahü gegen Lukas Kubot und Marcelo Melo. Auf der anderen Seite Raven Klaassen, Michael Wienes gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farrar. Die haben heute nämlich gegen die beiden Deutschen Kevin Krawitz und Andreas Mies gewonnen. Und das haben sie getan mit 7-6 und 6-2. Der erste Satz verlief sehr, sehr ausgeglichen. Der Tiebreak ging mit 9-7 an Juan Sebastian Cabal und Robert Farrar. Und der zweite Satz war dann mit 2 Breaks dann eher entschieden für die beiden Kolumbianer, die die ersten beiden Matches verloren hatten und somit schon mit dem Rücken zur Wand standen. Und eigentlich, ja, brauchten sie einen Zweisatzsieg und sie brauchten einen Zweisatzsieg von Herbert Mahü. Jetzt haben sie beides bekommen und stehen im Halbfinale. Krawitz und Mies sind raus. Kein Grund zur Enttäuschung, oder?
Nö. Ich würde sagen, sie haben ihre Pflicht erfüllt. Das hatten wir auch vor der Gruppenauslosung so gesagt. Sie haben gegen Tikau und Roger gewonnen. Und alles danach wäre eine Kür gewesen. Und ihnen ist die Kür halt nicht gelungen, weil die anderen beiden Paare vermutlich die beiden Besten auf der Welt sind. Und da war es natürlich ein bisschen Lospech, dass sie genau zu denen in die Gruppe reingekommen sind. Ich denke, in der anderen Gruppe hätten sie durchaus bessere Chancen gehabt.
Andreas Mies hat auch hinterher gesagt, wir hätten heute gegen viele Doppel gewonnen. Wir haben gut gespielt. Auch Andreas Mies war ja nach der Niederlage vor 2 Tagen, war er sehr selbstkritisch mit seinem eigenen Aufschlag gewesen, hatte gesagt, oh, das läuft überhaupt nicht, das ist on mine, das liegt an mir. Heute lief der Aufschlag gut von Andreas Mies. Nur im zweiten Satz, wie gesagt, war es dann so ein bisschen ein Downer für die beiden. Ich hatte noch die Möglichkeit, in der Mixzone hinterher ein paar Fragen zu stellen an die beiden. Das hören wir jetzt gerade mal. Cabal Farrar haben jetzt so ein bisschen nach den French Open haben sie angefangen zu dominieren und waren dann 2 Grand Slams etc. Kann man sich die beiden dann auch so ein bisschen als Vorbild nehmen, weil sie haben auch lange auf Challenger-Touren verbracht, haben dann erst relativ spät den Durchbruch gebracht. Ist das so ein bisschen vielleicht auch ein Role Model für euch?
Ja, ich glaube, die sind ja schon die letzten Jahre ein Top-Team gewesen. Ich meine, die haben nie vorher einen Grand Slam gewonnen. Das war das Einzige, was noch gefehlt hat bei den beiden, aber die sind ja schon ein paar Jahre dabei. Und klar, sowas zu sehen ist immer schön, also dass man von unten quasi raufkommt, zusammen als Team. Ja, und so ähnlich war das, oder ist es ja bei uns auch. Und ja, sind zwei sehr gute Spieler, verstehen sich gut. Und natürlich, wenn es bei uns so weitergeht, wenn wir da oben die nächsten Jahre sind, ist natürlich unser Ziel.
Ihr habt jetzt noch die eine Woche mit den Davis Cup Finals, danach die Offseason, dann geht es auch schon wieder los mit Australien. Wie sieht die Offseason für euch aus? Ich habe jetzt kein Interesse an einem Urlaub, aber wie macht ihr danach, wie plant ihr danach die Saison? Ja.
Genau, also nach dem Davis Cup fahren wir in Urlaub. Je nachdem, wie wir da spielen, haben wir ja dann irgendwie, weiß nicht, 7 Tage oder 10 Tage oder was auch immer, Urlaub. Fällt ziemlich kurz aus, diese Saison, dieses Jahr. Und dann haben wir vielleicht zweieinhalb Wochen Vorbereitung vor Weihnachten dann noch zu Hause. Ich in Köln, er in München. Und dann, fliegen wir schon nach Weihnachten dann nach Australien.
Eins der Themen, wo ihr gesagt habt, der schöne Vorteil ist, jetzt Top 10 zu sein. Man kann sich alle Turniere aussuchen, die man spielen möchte. Wie weit habt ihr jetzt schon 2020 geplant?
Ja, noch nicht allzu weit. Also wir haben mal kurz darüber geredet halt. Jetzt ist erstmal Fokus auf den Davis Cup nächste Woche und dann ATP Cup geht's ja los dann für uns in Brisbane und Melbourne. Das ist so mal die nächsten Planungen, was im Gespräch waren. Aber so weiter haben wir noch nicht geplant wie Melbourne.
Nochmal.
Also, Offseason sind 7 oder 10 Tage, je nachdem, wie lange sie bei den Davis Cup Finals verbleiben. Danach gibt es den Trainingsblock und dann fliegen sie nach Weihnachten schon hoch nach Brisbane oder runter nach Brisbane, um dann den ATP Cup zu spielen. Nach den Australian Open haben sie noch nichts geplant. Es muss ein tolles Gefühl sein, für solch ein Doppel zu sagen zu können, Mensch, wir nehmen einfach die Turniere, die wir mitnehmen wollen. Wir kommen in jedes rein.
Ja, und sollte das Wimbledon nächstes Jahr ungefähr so anhalten. Ja. Weil bis da profitieren sie von den Punkten, die sie bei den French Open gewonnen haben. Und die machen natürlich einen großen Teil ihres Punktekontos aus. Also das sollte ihnen genug Zeit geben, in diese neue Position dann auch hineinzuwachsen.
Pierre Gerber und Nicolas Mahut haben heute Abend dann gegen Roger und Tecau noch in 2 Sätzen gewonnen und haben nachdrücklich unter Beweis gestellt, dass sie vielleicht die Favoriten auf den gesamten Turniersieg sind. Das sieht schon sehr gut aus bei den beiden.
Haben schon drüber gesprochen die Tage. Sie sind vermutlich entweder das beste oder zweitbeste Doppel auf der Welt. Und man kann davon ausgehen, dass die in den nächsten Monaten wieder vermehrt miteinander spielen werden, weil sich ja eben auch die Chance ergibt, dann bei den Olympischen Spielen im nächsten Jahr am Start zu sein. Und da waren sie schon beim letzten Mal als große Favoriten reingegangen. Erste Runde ziemlich überraschend ausgeschieden. Und da bin ich mir sicher, dass sie das diesmal ganz anders haben wollen. Nämlich, dass sie als letztes Team aus dem Turnier rausgehen.
Und das dann dementsprechend gewinnen. Also, die Halbfinalisten stehen fest. Morgen werden wir euch natürlich wieder auf Twitter und Facebook darüber informieren, wie die Halbfinals laufen. Folgt uns dort. Wir werden gleich noch einen Teil haben, wo wir uns mit dem Sky-Reporter Moritz Lang unterhalten haben. Das hört ihr jetzt gleich noch. Wir haben jetzt hier erstmal Schluss und gleich hört ihr das Interview mit Moritz Lang von Sky. Das haben wir vor dem Spiel von Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev aufgenommen. Das hört ihr gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Moritz Lang macht den Podcast Grand Slam vollständig. Erst bei Sportradio 360, vorher noch bei den Tennisproleten, jetzt bei Chip in Charge. Hallo Moritz.
Ja, hallo.
In unserer kleinen, aber feinen Kabine. Resopal, so ein bisschen Gelsenkirchener Barock der 60er, 70er Jahre, aber...
Wir haben kürzlich schon drüber gesprochen, ich liebe diese Atmosphäre. Ich nehme euch mal mit hinten auf den TV-Compound, das hat auch immer einen ganz besonderen Charme. Hässlich wie Nacht finster. Eiskalt, Kippenstummel liegen überall rum, aber ich gehe da gerne drüber.
Für die zeitliche Einordnung, wir sprechen hier 2 Stunden, bevor Alexander Zverev sein letztes Spiel gegen Daniil Medvedev gespielt hat. Und wir wissen also zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob Alexander Zverev das Halbfinale erreicht hat oder nicht. Wir müssen trotzdem mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und da möchte ich jetzt auch vom TV-Fuzzi, möchte ich jetzt natürlich auch hören, wie fällt dein Zwischenfazit jetzt aus, nachdem wir jetzt bis auf eins alle Vorrundenmatches gesehen haben?
Gut bis sehr gut. Ach komm, wir streichen das gut. Sehr gut. Ich habe großen Spaß hier. Ich habe gute Matches gesehen und worum es uns allen, glaube ich, immer geht, sind auch die Geschichten rund um die Matches. Also das ging schon los mit den ersten Überraschungen. Team, der Federer hier weggeblasen hat. Team, der sowieso so gut aufspielt. Und damit hat, glaube ich, keiner in der Form gerechnet, dass er vielleicht mehr Selbstbewusstsein mitbringt. Ja, aber die Geschichte ist schon eine, dass es so viel mehr ist, als wir es erwartet haben. Und dann kommen wir natürlich zu der bisher größten Geschichte mit Djokovic gegen Federer. Ja, Djokovic hat Probleme gehabt am Ellenbogen, ist schon klar. Und trotzdem haben wir einen Federer gesehen, der genau pünktlich wieder zum Turnier sein A-Game auspackt und das hat funktioniert und das ist wieder eine Geschichte, die ich gerne erzähle und daraus resultiert dann die nächste, nämlich dass Rafa Nadal am Ende des Jahres oben stehen wird, was ich übrigens auch nicht geglaubt habe, weil ich Djokovic in so einer tollen Form gesehen habe, schon in Paris-Bercy und so habe ich ihn dann auch hier erwartet und dann haben wir schon wieder eine Überraschung. Also, mir geht es immer um diese Geschichten und ich glaube, derer haben wir hier viel erzählt, oder?
Selbst Philipp, glaube ich, wird mehr als eine 2- im Moment vergeben.
Was? Du?
Dann geben wir noch eine glatte 2. Ich meine, du hattest die letzten Tage gesagt, es liegt halt auch schon ein bisschen daran, wer hier dabei ist.
Ja.
Wer war es im letzten Jahr? Isner, Cilic?
Anderson, Nishikori.
Halt schon mal eine andere Hausnummer, wenn man hier jetzt aber einmal einen Tsitsipas dabei hat, einen Medvedev dabei hat, Zverev wieder in Form ist, das macht halt schon mehr Spaß als die alten Bekannten, die dann doch meist aus der Ferne eher gegrüßt haben, wenn der Titel hier vergeben wurde.
Und wir haben Matches und wir haben davor von ein paar Wochen schon drüber gesprochen, wir haben einen relativ guten Fitnessstand bei den Top 8 Jungs. Wir haben jetzt, wenn nichts Großartiges passiert, werden wir keine Aufgabe in der Vorrunde erlebt haben. Sie waren alle gut dabei und sie waren vor allen Dingen motiviert. Bei Federer und Nadal hat man gedacht am Anfang, ja, sie sind vielleicht nicht mehr so motiviert, aber die haben sich komplett reingebissen. Und wie sich Rafael Nadal, wir haben vorhin schon das Spiel besprochen im Podcast, aber wie die beiden hier dann sich ins Turnier reingebissen haben, das fand ich ganz groß.
Ja, und das konnte man vor allem von Rafael Nadal so nicht erwarten. Ich hatte ihn vorhin noch im Interview und da hat er nochmal betont, wie schwierig die Vorbereitung für ihn war, weil sie so kurz war wegen seiner Bauchmuskelprobleme. Und dass er dann hier so spielen kann, hat ihn selber ein Stück weit überrascht. Aber wie er halt so ist, als größter Fighter auf der Tour überhaupt, kämpft er sich dann da rein und hat es aber wieder gezeigt. Also man denkt ja hier in London eher so, ja, mal gucken, ob er dann da wieder ins Volle, an die Vollen geht. Aber hat er einfach mal so gemacht.
Aber trotzdem meine ich immer noch, dem ist dieser Sieg gegen Medvedev in den Schoß gefallen. Damit hat er überhaupt nicht mehr gerechnet.
Nee, er hat auch nicht. Er hat sich danach übrigens mehr oder minder sogar entschuldigt dafür. Ja. Und ihm tat Medvedev richtig leid. Das finde ich übrigens schön, wenn man sowas auch mal mitbekommt, weil das sind heftige Matches, die hier spielen. Und der Sieger weiß auch, was mit dem Unterlegenen passiert, was dem durch den Kopf geht. Und wenn dann jemand mitfühlt, ihr kennt mich, ich mag das ja ganz gerne und finde es auch ganz gut, wenn es einem mal ausspricht.
Emotionen, dafür sind wir nicht so richtig zu haben.
Ja, ihr macht die Zahlen.
Ja, genau. Wir müssen auch darüber sprechen, die Deutschen haben sich hier bislang, also Alexander Zverev, hat sich in einem Spiel sehr gut verkauft, im anderen Spiel war er chancenlos gegen Stefanos Tsitsipas. Beim Herren-Doppel haben Andreas Mies und Kevin Krawitz das erste Doppel gewonnen, die anderen beiden haben sie verloren. Heute haben sie dann auch gesagt, wir haben es vorhin schon in der Pressekonferenz gehört, sie hätten gegen viele Doppel heute gewonnen, gegen Cabal Ferrar halt in dieser Form dann nicht. Wie empfinde oder wie bewertest du den Auftritt von Andreas Mies und Kevin Krawitz hier auf so großer Bühne zum ersten Mal?
Gut. Soll ich nochmal das sehr gut anführen? Bis sehr gut. Ja, das wäre dann die 2-, wo wir uns einpendeln. Ich habe versucht, ich habe sie nach der Pressekonferenz nochmal gesprochen. Ich habe versucht, sie so ein bisschen runterzubringen, habe nochmal durchgeatmet. Dann versuche ich hier und da vielleicht einen kleinen Joke zu machen, bevor die Kamera angeht. Weil mir war es ein Anliegen, dass wir schon eine etwas größere Entfernung hinbekommen. Das ist ja immer das Problem. Das Match ist gerade gespielt und natürlich sind sie enttäuscht. Und tatsächlich mit dieser minimal größeren Entfernung haben sie beide schon festgestellt, was sie hier geleistet haben. Das waren drei ganz tolle Matches. Von vorne weg, das war sportlich vielleicht nicht das Allerbeste, aber da haben sie es mental gezogen und darauf können sie stolz sein. Gegen Herbert Mahü gab es noch eine richtige Rutsche in Paris-Bercy. Da konnten sie viel besser mithalten. Und Cabal Ferrar, die waren angeschlagen in den ersten zwei Matches, da haben sie sich wirklich viel ausgerechnet, Krawitz und Mies. Aber das hat man heute überhaupt nicht gemerkt, sondern die sind so aufgetreten, ah ja, tatsächlich, darum sind die am Jahresende die Nummer 1 in der Doppelweltrangliste.
Ja, in der Tat, sie haben heute wirklich stark gespielt und sie waren beim Aufschlag, wir haben vorhin schon im Podcast drüber gesprochen, waren sie unantastbar. Also das Doppel Andreas Mies, Kevin Krawitz, wir sehen uns nächste Woche dann bei den Davis Cup Finals in Madrid dann noch wieder. Wie interessiert verfolgst du nächste Woche die Davis Cup Finals?
Darf ich nicht zugeben.
Ah.
Ich werde nicht viel mitbekommen, hängt auch ein bisschen mit der Konstellation zu Hause zusammen. Ich werde umziehen und habe da andere Probleme.
Ich halte dich auf dem Laufenden per WhatsApp.
Davon gehe ich aus.
Lass uns über Alexander Zverev sprechen. Du warst gerade eben noch beim Training, beim Einschlagen. Wie gesagt, wir sprechen vor dem Match von Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev. Und Boris Becker ist hier wieder. Und es gibt natürlich immer wieder die Diskussion, wird Boris Becker jetzt in irgendeiner Weise Special Advisor oder was auch immer im Team von Alexander Zverev. Das das Projekt bzw. das Experiment mit Ivan Lendl hat nicht geklappt als gleichberechtigter Coach. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich jetzt danach gesucht wird, nach jemandem, der zum Beispiel entweder dem Zverev Senior zuarbeitet oder in irgendeiner Weise eine andere Rolle ausfüllt, die Alexander Zverev Senior in seiner Arbeit nicht behindert. Das ist im Moment so meine Vorstellung für einen Zweitcoach für Alexander Zverev. Wie siehst du das?
Also A, kommt man nur Boris Becker in Frage, weil Zverev immer gesagt hat, Lendl oder Becker. Lendl hat nicht funktioniert, bleibt nur noch das übrig. B, die Konstellation neben Herrn Alexander Zverev Senior finde ich schwierig. Ich weiß nicht, ob Boris Becker sich da wirklich drunter stellt.
Glaube ich nämlich auch nicht.
Ich kann mir aber vorstellen, dass Alexander Zverev seine Prioritäten früher oder später ein bisschen verschiebt und anderen Input haben möchte. Und vielleicht schafft es, da kenne ich Alexander Zverev Senior zu wenig, der Herr Papa dann Schritt kürzer zu treten und eher das Add-on zu sein. Das nächste, was mich beschäftigt, ist so ein bisschen, will das Becker überhaupt? Er hat uns immer gesagt, er will nicht so viel reisen. Und dann ist die Frage, welchen Anspruch hat er an einen Trainer selber? Kann er sich vorstellen, nur bei Grand Slams dabei zu sein oder bei Grand Slams plus Masters-Turniere? Oder sieht er einen Coach auch in der Rolle, die kleineren Turniere mal mit zu besetzen, weil das ist dann ein echter Mehrwert für den Spieler? Da habe ich den Einblick nicht, wobei das, was wir jetzt hier mitnehmen, sieht schon so aus, dass die ja immer näher zusammenwachsen.
Wie siehst du das, Philipp?
Also die Frage, will er jetzt das Ass schon ziehen? Oder ist Becker vielleicht einer, den man in 3, 4, 5 Jahren dazu holt? Djokovic hat ihn ja quasi in der zweiten, na, vielleicht sogar in der dritten Etappe hast du an seine Seite geholt. Damals ist Djokovic durchgebrochen, dann hat er sich etabliert, dann braucht er vielleicht nochmal einen neuen Ansatz und dann hat er ihn erst dazu geholt. Jetzt ist er in der 4., 5. Etappe und bei Zverev ist es ja noch nicht so, dass er den endgültigen Durchbruch geschafft hat. Er hat ja noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen, er hat noch nicht die Ansprüche erfüllt, die er sicherlich an sich selber stellt. Von daher, vielleicht ist Becker einer, der in 3, 4, 5 Jahren dazu kommt.
Glaubst du aber, das ist mir als erstes jetzt in den Kopf geschossen, dass sich so eine Beziehung auch verbrauchen kann? Das heißt, wenn er jetzt schon immer so nah am Team Zverev dran ist, dass es nicht dann mehr Sinn ergibt, direkt Vollgas zu geben und dann alles? Oder ist dieses auf Raten zu wenig oder verbraucht sich dann bis in 3, 4 Jahren?
Sehr gute Frage. Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie Alexander Zverev wachsen wird. Er wird in 5 Jahren anderer Mensch sein, als er jetzt ist. Er wird wahrscheinlich viel selbstsicherer sein. Er wird vielleicht auch genauer wissen, welche Art von Input er braucht. Er kennt jetzt 2, 3 Arten, wie ihm zugearbeitet wird von seinem Vater, von Lendl, von anderen, die in diesem Team drin waren. Aber er weiß vielleicht noch nicht selber genau, was er brauchen wird. Und man schaut sich Federer an, der ja im Endeffekt Lüthi über die ganze Karriere mitgenommen hat, aber dann immer wieder andere, auch vom Typen her, andere Menschen dabei hatte. Edberg und Ljubicic sind nicht exakt dieselben Typen. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er in ein paar Jahren jemand oder für sich genauer wissen wird, wen er da eigentlich an seiner Seite braucht.
Ich glaube ja, dass das so ein bisschen auch so eine Special-Advisor-Rolle jetzt im nächsten Jahr dann auch Roger Federer zukommen wird. Der wird natürlich selber noch seine sportlichen Ziele verfolgen wollen, aber ich glaube gerade diese Geschichte, dass Zverev jetzt in dieser Agentur Team 8 ist, wird er sich eine ganze Menge dann auch, ich glaube, dass Federer ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen wird. Das wird man im täglichen Geschäft, glaube ich, gar nicht so sehen. Aber jetzt gibt es nächste Woche diese Exhibitions in Südamerika, wo man eine Woche, anderthalb Wochen dann auf engstem Raum zusammen ist, wo man einfach mal zusammen diese Tagesabläufe, diese Sachen dann auch sieht, auf allerengstem Raum. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Zverev da noch ein bisschen was abgucken kann.
Vielleicht guckt er sich auch diese Zusammenarbeit, die wir gerade thematisiert haben, mit dem Coach ab. Ich fand ganz spannend, was Roger Federer nach dem Match gegen Djokovic erzählt hat, wie die sich im Team zusammengesetzt haben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er auf
Pressekonferenz
auch nochmal.
Wir haben darüber gesprochen, eineinviertel Stunde.
Ja, okay, eineinviertel sogar eine Stunde. Mir hat Severin Lüthi vergangenes Jahr erzählt, wie sowas abläuft. Das war ganz nett, weil ich immer dachte, ja, okay, der Coach kommt und erzählt ja hier Matchplan. Dann habe ich gesagt, das wird doch mit einem Roger Federer vermutlich nicht passieren. Dann hat er gesagt, nee, ganz richtig, ist eher so ein bisschen basisdemokratisch. Die sitzen am Tisch und tauschen Gedanken aus. Mhm. Im Fall jetzt vor Djokovic mehr als Gedanken, sondern wirklich, sie haben ganz tief in die Gefühlswelt geguckt, haben gesagt, wie hat sich das nach Wimbledon angefühlt? Wie die Niederlage bei den US Open 2009, richtig?
War es 2009 ist er von Del Potro geschlagen worden.
Ah, was war dann?
2011, 2013,
irgendein Jahr, nee, ja. Noch später. Irgendein Jahr hat er noch aufgemacht. Also sie haben all das hervorgeholt, auf den Tisch gelegt und dann wird da drüber gefachsimpelt und dann gleiches gilt im Matchplan. Da kommt dann kein Trainer und sagt ihm, so und so hast du zu spielen, sondern ich würde es mal an dem Tag so probieren. Ich habe dieses entdeckt und dann kommt vielleicht Lüthi um die Ecke und hat nochmal einen anderen Input und so gestalten sie dann zusammen den Matchplan. Bei Zverev kenne ich mich jetzt nicht so aus, da habe ich nicht den Einblick, kann ich mir mal vorstellen, dass das anders läuft.
Ja, und ich meine, wir kennen es doch alle, oder zumindest die ein bisschen älter von uns schon sind, man wird irgendwann souveräner oder man wird irgendwann erwachsen und ist in der Lage, Sachen einzuordnen und vielleicht eben auch einen Schritt nehmen, sich selber zu tun oder von sich selber zu wissen, was einem gut tut. Und für mich ist dieser Prozess immer so ein bisschen, kommt so Mitte der 20er bis vielleicht Anfang der 30er und dann gewinnt man wirklich diese Souveränität über das eigene Leben. Und das sieht man ja an dem Federer. Und die Frage ist, ist Zverev schon da? Und wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm, weil er noch ein total junger Kerl ist und eben vielleicht noch gar nicht so einen großen Raum hat, in dem er selber stattfindet. Also mal schauen, ob er sich dazu noch hinentwickelt.
Ich glaube, dass dieses Jahr sehr, sehr hilft mit dieser Souveränität. Alleine die Probleme, die er da durchschritten hat, das beschäftigt ihn. Und das sind Probleme, mit denen hat er vorher nichts zu tun gehabt. Gar nichts. Er musste nie auch nur darüber nachdenken, ja, jetzt wollte ich schon irgendwas sagen, was man besser nicht in einem Podcast erzählt, wo man geht. wo man austreten geht. Wahrscheinlich wurden die Gedanken ihm sogar schon abgenommen. Jetzt auf einmal sind Themen auf seiner Agenda, womit sich jeder andere auch beschäftigt und woran man einfach wachsen kann. Und ich habe jetzt schon eine Entwicklung wahrgenommen und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, geht die Entwicklung sogar schneller voran, weil er jetzt weiß, was alles passieren kann in einem normalen Leben.
Glaubt ihr, dass Zverev überrascht, / genervt ist davon, wie gut die anderen jungen Spieler dann schon sind, wie gut Medvedev geworden ist in diesem Jahr, wie er die Schlagzeilen dann auch produziert hat, wie gut Tsitsipas in diesem Jahr geworden ist? Glaubt ihr, dass ihn das beschäftigt und dass ihn das dann auch nervt?
Na, ich glaube, wir müssen vielleicht dann jetzt irgendwann auch den Sprung wegmachen, von dass sie noch junge Spieler sind. Die jungen Spieler sind jetzt die Felix Auger-Aliassimes oder die Jannik Sinners. Und das sind jetzt hier einfach Tennisspieler. Und das war ja auch so ein bisschen das Problem, das lange da war für Nishikori, für Dimitrov. Das waren so lange noch junge Spieler. Dabei waren es dann irgendwann, ehrlich gesagt, einfach erwachsene Profis, die 3, 4, 5, 6 Jahre auf der Tour waren und wo die Quervergleiche auch fast unsinnig wurden. Die Vergleiche müssen dann eben laufen zu Federer, zu Djokovic etc. Und ich würde schon sagen, wir haben jetzt hier drei, die wirklich eine ziemlich genau gleichen Startposition sitzen mit Tsitsipas, Medvedev und Zverev, aber völlig unabhängig von ihrem Alter, sondern ähnliche Erfolge, ähnliches Potenzial und jetzt müssen wir halt gucken, was daraus wird.
Ich glaube, es nervt ihn nicht mehr. Ich glaube, er hat sich daran schon gewöhnt, es hat ihn genervt bei Tsitsipas. Da war so, hatte ich immer das Gefühl, schwingt sehr mit, er war der Posterboy der ATP, der Zverev und auf einmal kommt der andere, der es genauso gut kann, vielleicht sogar besser und er ist nicht mehr der alleinige Messias und Retter des Sports, wenn die Älteren abtreten. Sind wir jetzt wieder im Bereich, dass er schon eine Entwicklung genommen hat. Mit diesen Ärgernissen hat er sich auseinandergesetzt und kann inzwischen sehr gut damit leben. Von daher hat ein Medvedev ihn in diesem Jahr zum Beispiel überhaupt nicht gewurmt mehr und auch ein Tsitsipas wurmt ihn immer weniger, weil er merkt, hey, nur zusammen bringen wir diese Geschichte hier nach vorne, auch wenn er natürlich auf dem Court immer gewinnen will.
Ja, und in den letzten beiden Malen gegen Tsitsipas ordentlich auf den Deckel bekommen hat. Also Tsitsipas ist im Moment einer, an dem sich Zverev die Zähne ausbeißt und wahrscheinlich dann auch in den nächsten Monaten und Jahren häufiger noch die Zähne ausbeißen wird. Wir wissen, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie er gegen Daniil Medvedev gespielt hat. Wir haben dich ja nicht nur eingeladen, um über Alexander Zverev zu sprechen. Wir möchten mit dir auch noch ein bisschen das Fazit des Jahres besprechen. Das machen wir eigentlich, das haben wir vor 2 Jahren haben wir das hier gemacht. Mhm. Letztes Jahr nicht, weiß gar nicht, da hattest du keine Zeit für mich, glaube ich.
Ich habe immer Zeit.
Auf jeden Fall, wir machen ja noch einen Jahresrückblick hier von Chip and Charge. Und wo wir dich hier schon mal haben, wie ist dein Jahr 2019 tennistechnisch verlaufen?
Ich habe ein spannendes Tennisjahr 2019 erlebt mit großen Herausforderungen. Das hängt immer mit der Personalie Alexander Zverev zusammen, weil wir die ATP broadcasten, also die Herren-Tour übertragen. Und da ist einfach rund um die deutsche Nummer 1 so viel passiert. Und ich war als derjenige, der die Interviews angefragt hat, immer sehr nah dran. Und deswegen hat es mir großen Spaß bereitet, manchmal auch Kopfzerbrechen. Ich erinnere mich an ein Interview in Rom, das sehr diffizil war, weil er da viel preisgegeben hat, was wir von Alexander Zverev kennen und was ich sehr schätze von ihm. Und trotzdem ist dann immer die Frage, wie nah gehst du ran als Reporter? stichelst du? War es vielleicht zu wenig? Hätte ich noch mehr rauskriegen können? Und das waren so Themen, die mich auf der Tour beschäftigt haben. Und da bin ich jetzt weg, lustigerweise so vom reinen Tennisspiel, was ich beobachtet habe, sondern eben wieder bei den Geschichten rund um, die wir versuchen zu erzählen, zu transportieren, die wir unserem Zuschauer mitgeben wollen. Ansonsten, Tennisjahr fängt ja immer schon so früh an, es ist alles so lang her. Es ging los in Rotterdam, da muss ich nochmal zurückdenken, was da so passiert ist.
Da sind sie alle ausgefallen vorher.
Gaël Monfils hat gewonnen und das hat großen Spaß gemacht gegen Stan Wawrinka. Das poppt gerade nochmal so auf, als eben der Start ins Jahr war für mich, weil da die ATP-Tour für uns startet. Dann habe ich Rom zum ersten Mal erlebt. Natürlich denke ich A, nicht nur wegen des Interviews daran, sondern B, jeder denkt an den Donnerstag. Der Donnerstag. So wird er auf ewig einfach nur heißen.
Ich werd im Jahresrückblick noch mal drauf zu sprechen kommen, dass das für mich der Tag des Jahres war. Ja. Also Tennistag des Jahres.
Für mich war es eher nervig. Ich musste die ganze Zeit hin und her rennen, habe 0,0 Tennis gesehen, weil wir versucht haben, die Stimmen einzufangen. Ich weiß gar nicht, wer alles parallel gespielt hat. Struffi und daher hast du nicht gehört. Aber es war natürlich ein Erlebnis, das mitzubekommen. So, und dann ging es schon flott. Wimbledon. Oh, Stuttgart hat mir so großen Spaß gemacht. Ich mag diesen Matteo Berrettini sehr gerne, der übrigens hier im letzten Interview gesagt hat, als ich gefragt habe, was 2020 kommt, dann hat er gesagt, ja, er will besser Tennis spielen, aber vor allem will er mal ein besserer Mensch werden. Und da habe ich so gedacht, ich finde dich eigentlich so schon ganz in Ordnung, aber den Anspruch zu haben und darüber nachzudenken und über den Tellerrand und über den Court zu gucken, alleine das erklärt, glaube ich, warum ich mit dem ganz gut kann und warum der mich so interessiert. So, deswegen denke ich gerne an Stuttgart, an Wimbledon. Da kriege ich lustigerweise, obwohl ich natürlich immer versuche, sehr neutral zu bleiben, aber vielen Tennisfans wird so gehen, dass sie so einen kleinen Stich im Herzen bekommen, weil diese zwei Matchbälle von Federer, das war irre, was da in der Anlage passiert ist. Alle wollten Federer, alle wollten ihn siegen sehen. Und von jetzt auf gleich wurde so mucksmäuschenstill und ich glaube, die Hälfte da drin im Center Court ist kreidebleich geworden. Und das nochmal sich so durch den Kopf gehen zu lassen, da kommen auch nochmal ein paar Gedanken auf.
Ich finde ja, wie gesagt, das Jahr hatte ganz schön viele Highlights dieses Jahr. Ich fand, das war ein richtig, richtig gutes Jahr.
Und es ist noch nicht zu Ende.
Ja, aber wie gesagt, wir werden es im Jahresrückblick von Chip and Charge dann noch aufbereiten und ja, du hast die Herren halt nur beobachtet und trotzdem habe ich dir vorher gesagt, Mensch, überleg dir mal ein paar Matches des Jahres und dann auch bitte Damen-Matches des Jahres. Wir lösen das alles, wie gesagt, in unserem Jahresrückblick auf. Ich spoilere ganz, beziehungsweise ich teasere ganz gut hier heute. Was sind denn deine Matches des Jahres dieses Jahr?
Ich fange bei den Damen an und muss gleich vorneweg schießen, faire halber. Ich habe sehr wenig Damen-Tennis verfolgt, weil wir die WTA nicht broadcasten, weil ich die Zeit privat nicht finde. Und deswegen ist der Überblick, den ich da habe, sehr, sehr gering und schmal. Und dann schwingt bei mir immer, das wird bei den Herren-Matches auch so sein, mit wo war ich und was habe ich tatsächlich selber erlebt und wie hat es mich angefasst. Für mich ist das Match des Jahres Coco Gauff gegen Herzog, Polona Herzog. Und da geht es mir wieder um die Geschichte.
Wimbledon,
richtig. Da geht es mir um die Geschichte rund um Coco Gauff. Es ist einmal das Match, weil sie natürlich auch Aufgaben hatte und die hat sie gelöst in diesen jungen Jahren. Und zum zweiten Mal, was noch viel mehr mitschwingt, sind die Pressekonferenzen und die Interviews, die ich mit dieser jungen Dame hatte. Ich kann das bis heute nicht glauben. Wie alt soll die sein?
15.
Nein, stimmt nicht. Das kann nicht sein. Ich habe auch mit Toni Gottsick, der stand da bei der Pressekonferenz, ich habe ihn wirklich gefragt, das kann doch alles nicht sein, was hier gerade passiert. Die hat mit 15 so eloquent einen ganzen Saal an Journalisten unterhalten, ohne dabei zu blödeln, finde ich. Das fand ich beeindruckend. Und Gleiches habe ich dann im Interview wahrgenommen. Das war sehr, sehr natürlich, was da passiert ist.
Und zeitgleich hat es damals auch die gesamte Karriere von Polona Herzog aufgezeigt, ne? Eigentlich kann sie es, aber in den entscheidenden Situationen immer die Nerven verwahrt gewesen.
Gegen die 15-Jährige.
Ja, gegen Coco Gauff. Ja, eine Spielerin, von der wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge erleben werden. Und jetzt kannst du noch zu den Herren was sagen, weil zu den Herren hast du deutlich mehr gesehen.
Ja, aber ist auch wieder so ein Erlebnis, ich saß am Court. Und das ist was anderes, als es am Fernsehen zu verfolgen. Mir wird Nadal Federer auch in Wimbledon im Gedächtnis bleiben. Im Halbfinale, hängt auch damit zusammen, weil neben mir ein wirklich sehr genialer US-amerikanischer Journalist saß, der, glaube ich, noch mal einen Ticken mehr Ahnung von Tennis hat als ich. Ein Ticken soll dann heißen ziemlich viel. Und der hat mich auf so technische, taktische Sachen hingewiesen, die, glaube ich, sieht man am Fernseher schon mal gar nicht. Mhm. Zum Beispiel hat Nadal viel in die Rückhand serviert von, überraschenderweise, in die Rückhand serviert von Federer und das immer mit ordentlich Power und auf einmal nach 2, 3, vielleicht 4 Aufschlagspielen serviert er den ersten Aufschlag mit, ja, keine Ahnung, gefühlt 80 Meilen oder was, also sehr, sehr langsam. Federer stellt sich auf die Rückhand ein, will blocken und der Aufschlag tropft irgendwo peinlich vor dem Netz auf den Boden. Im Fernsehen fragen sich viele, was ist denn jetzt passiert, weil du siehst die Geschwindigkeit nicht und du nimmst es nicht wahr, dass der den so locker ihm da reinserviert hat. Und diese taktische Finesse hat mir der Kollege nochmal gezeigt, hey, guck mal, was er jetzt gemacht hat, schau mal, was hier passiert und da passiert. Und auch sonst war da so viel drin in dem Match. Natürlich die Stimmung, wenn es Fedal heißt, das ist anders als bei anderen Matches. Dieser Center Court, wie der sich dann auflädt. Ich glaube, sportlich gab es deutlich spannendere vielleicht sogar und bessere Matches.
Aber wir haben damals bei dem Wimbledon-Podcast drüber gesprochen, war jetzt Federer Nadal besser oder Federer gegen Djokovic? Ich meine, wir waren damals geteilter Meinung, weil ich habe damals gesagt, Federer Nadal hat mich noch ein bisschen mehr beeindruckt als Federer Djokovic.
Bei mir war es ein bisschen so, dass ich bei Federer Djokovic diesen Verlauf vor mir hatte. Irgendwie war es mir klar. Also spätestens mit den 2 Matchbällen. Aber ich habe Djokovic vorher schon vorne gesehen. Da war irgendwo so der Outcome für mich ein bisschen logischer. Djokovic wird hier jetzt Wimbledon gewinnen und das auch zu Recht, weil der ist ein sensationeller Spieler und der kann einfach alles. Und bei Federer Nadal habe ich auch Nadal vorne gesehen. War das so? Ja, weil er sich so durchgefightet hat durch Wimbledon. Aber es war deutlich unklarer für mich, was da passieren wird. Und der Matchverlauf hat mich dann viel mehr überrascht.
Wie ging es dir jetzt? Also jetzt ein halbes Jahr später. Du hast damals, glaube ich, gesagt, Federer Djokovic war für dich besser. Aber er ist ja eigentlich auch ein heimlicher Djokovic-Fan.
Kann mich jetzt aber auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, was ich vorher gesagt habe.
Ich meine, du hast damals gesagt, du hättest Federer Djokovic ein bisschen besser gefunden als Federer Nadal.
Müsste ich mir alles nochmal anschauen vor unserem Jahresrückblick. Also, darauf warten wir dann.
Darauf warten wir dann auch wieder. Ein schöner Teaser jetzt auch von Philipp, der da extrem, extrem gut ist. Was erwartest du von 2020, bevor wir dich hier entlassen?
Wir werden sicher einen Grand Slam-Sieger sehen, der nicht Fedal, Djokovic, Murray können wir eher ausklammern, heißt.
Wer ist es? Team US Open.
Es kommt schon früher. Also wir müssen nicht bis zu den US Open warten. Aber Namen tue ich mich deswegen so schwer, weil ich überhaupt nicht weiß, wie die Entwicklung von Medvedev jetzt weitergehen wird, ob er sich stabilisieren kann, ob dann großer Einbruch kommt. Aber den würde ich auf jeden Fall nennen. Eben vielleicht sogar schon in Australien. Ist ganz groß die Frage, wie er die Offseason gestalten kann, wie er sich erholt. Und dann dürfen wir den weiterleben. Ich erwarte einen Alexander Zverev, das ist jetzt wieder unsere Sichtweise, weil er bei uns der wichtigste Spieler ist, weil die Matches auch ganz anders gesehen werden und wahrgenommen werden. Ein Zverev, der sich nicht nur stabilisiert, sondern einen Sprung machen wird, weil er Probleme ad acta gelegt hat und den Kopf wieder freikriegt. Das hat sich angedeutet Ende der Saison. Diese Geschichte, die wir vorher besprochen haben, er wird einen Push kriegen durch diese Roger Federer-Reise. Also der macht nochmal einen großen Sprung. Und ansonsten freue ich mich schon auf den ATP Cup. Bin sehr gespannt, wie sich das gestaltet. Das wird eine spannende Geschichte, wie der sich integriert in die Turnierplanung einiger Großer, aber auch, wie es überhaupt funktioniert. Ich glaube, dass wir da durchaus die Spieler mit Schaum vom Mund erleben werden, weil es geht um Punkte und das unterschätzen, glaube ich.
Und alle hatten Pause.
Alle hatten Pause und sie wollen sich vorbereiten für Australien. Dann gleichzeitig der Ländervergleich, das bleibt besonders für die Spieler.
Glaube ich auch. Moritz, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns in der Radiokabine, im Resopal-Studio hier.
Wobei, was wir nicht ausklammern dürfen, es geht jetzt zum Essen und hier wird man wirklich königlich verpflegt.
Jetzt gehen wir essen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und auf Facebook und morgen hören wir uns wieder mit dem Halbfinalgeschehen. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir das Gespräch jetzt mit Moritz Lang geführt haben, wissen wir noch nicht, ob Alexander Zverev im Halbfinale ist oder nicht. Aber wir werden es morgen wissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.